attention.
Nova Stofsten San. En Etzele Strogon, en Tupfel Tijon, oder vielleicht doch ein Hauch von Süßen. Es ist ein Krampf. Ein Kampf. Ein Duell Mann gegen die Tube. Weil da sind wir uns ehrlich. Senfspurt ist Männerspurt. Aber nur weil keine Frau so deppert ist, ein Tableau mit 28 Senfsorten aufzumalen und das dann alles durchzutesten.
Vatertag schaut bei mir ja so aus. Die Kinder stellen grußlos zwei Kästen Bier, oder Kisten, wie auch immer, in mein Schlafzimmer. Ich stehe gar nicht auf und die kippe ich dann weg und das war mein Vatertag, mein lieber Markus. Aber gestern habe ich mir gedacht, diese ganze Sauferei macht doch alleine keinen Spaß. Und nachdem ich diese zwei Kisten Bier weggebügelt habe, habe ich mich am Nachmittag aufs Rad gesetzt und bin die dir wohlbekannte Strecke gefahren, Richtung Dachau, Richtung, was ist denn noch da draußen, Heimhausen. Und es waren so viele Menschen unterwegs, auch auf Rennrädern. Es war eine reine Freude, aber man hat wieder eines gesehen. Nicht die Schwarmintelligenz, aber der Schwarm der Radfahrer. Wenn du alleine fährst und es kommt von hinten eine Gruppe, das kannst du vergessen. Und wenn man da jetzt jeden Tag im TV bei Eurosport den Giro anschaut, wenn das Feld will, dass es die Leute einholt, das ist grandios. Es war natürlich deprimierend für mich, weil ich gedacht habe, ich bin in Topform. Aber es war schön. Wie war dein Vatertag, mein lieber Enkermann?
Aber willst du mir damit sagen, dass wir natürlich als Zweier ausreichen?
Ja, da sind wir schon eine Gruppe.
Da
sind wir schon
eine Gruppe. Da hätten wir die natürlich ordentlich hergefahren.
Ja, und da muss ich wieder dran erinnern. Damals, als wir in den Starnberger See gefahren sind, da hat Markus Gaub schon bei der Ausfahrt aus unserer gemeinsamen damaligen Straße den ersten Ausreißversuch gestartet.
Ja, klar.
Ich habe mir gedacht, in diesem Tempo, junger Freund, gerne.
Ist der angerannt,
bitte? Ja, bitte, gerne. Gerne. Was hast du gestern bei diesem dann endlich mal wieder einigermaßen formidablen Wetter gemacht?
Es war ja tatsächlich hier nicht so formidabel.
Nein.
Es war längere Zeit noch bewölkt in den, ich glaube, sogenannten Staulagen. Der Alpen. Entsprechend habe ich mich um Maintenance-Dinge hier rund um die Wohnstadt. So ist das doch herrlich ausgedrückt.
Die Wohnstadt ist
vermutlich.
Ja, ja.
Gekümmert. Und auch so kriegt man einen Tag rum und ist danach trotzdem fix und fertig. Wie du weißt, habe ich ja in dem Sinne kein Anrecht auf irgendwelchen Vatertagsquatsch und bin da auch nicht besonders involviert. Also daran lag's nicht. Es war ein schöner Freitag, es kam mir vor wie Sonntag.
Ja, das hat dann, weil es auch ein Donnerstag war.
Ja,
also jetzt natürlich, um der Wahrheit die Ehre zu geben, Vatertag wird in Österreich in keiner, wie auch immer gearteten Form, ich glaube, der wird gar nicht annonciert, dieses Bollerwagensaufen. Und ich habe tatsächlich auch beim Radfahren doch mehrere Männer im besten Alter gesehen, denen man zutrauen würde, dass sie Kinder gezeugt haben, denen man nicht mehr zutrauen würde und wollte, dass sie an diesem Nachmittag noch Auto fahren. Weil sie dann doch auch direkt an der Straße leicht illuminiert eben in dieser Gegend Heimhausen herumflaniert haben. Am Abend dann aber, Markus, ich habe ein bisschen gebraucht, um in meine Struktur zu finden, aber ich habe festgestellt, ich hätte in diesem Jahr, in dieser Spielzeit, deutlich mehr Matches von Bayer Leverkusen anschauen sollen. Weil wie Leverkusen gestern Abend gespielt hat, war nichts anderes als fantastisch, dass sie dann trotzdem wieder die Nachspielzeit gebraucht haben, um dieses 2:2 gegen AS Rom klar zu machen, damit ungeschlagen zu bleiben. Aber das ist ganz, ganz großartig, obwohl Florian Wirtz erst 10 Minuten vor Schluss, glaube ich, reingekommen ist, der gar nicht sprinten kann im Moment, weil er wohl angeschlagen ist. Und ich weiß, das darf man nicht sagen, ich versuche es nett auszudrücken, ich habe eine ambivalente Beziehung zu Jonas Hofmann entwickelt, auch zu Jeremy Frimpong. Weil wenn an der Uni München, an der TU München, das Thema Spielintelligenz gelehrt wird, ich glaube, weder Frimpong noch Hofmann sind dort Gastvortragende. Ich habe meinen Fernseher angebrüllt, Markus, weil ich es teilweise nicht glauben konnte.
Du bist ja zitabel.
Ja.
Du hast mir sogar geschrieben gestern um 22:19 Uhr, du darfst mich morgen damit gerne zitieren. und gemeint ist der Satz, Hofmann ist eine Vollpfeife. Ich glaube, das lässt sich nicht pauschal so sagen. Das ist sicherlich eine dann auch sehr subjektive Beschreibung eines Moments gewesen, oh, schön, wahrscheinlich.
Schön. Momentaufnahme. Wie wir auf die Tabelle schauen, es ist eine Momentaufnahme.
Es ist alles, das ganze Leben ist nur eine Momentaufnahme. Und das hast du mir dann da so geschrieben. Ich habe natürlich das Spiel auch geguckt. Ich habe es natürlich nicht annähernd mit der Intensität geguckt, wie Jens Huber, der mit Sicherheit auch vorher seine Couch entsprechend in den Farben der Werkself bezogen hat und möglicherweise sogar den Ausdruck Werkself hinter seiner Couch an die Wand mit Permanentmarker noch geschrieben.
Da steht da noch Karnevalsverein. Deshalb, wenn Mainz dann wieder auftrumpft. Aber ja, die Werkself, ich bin ein Fan, ich bekenne mich mittlerweile.
Ja, das ist ja auch eine unfassbare Story. Das muss man ja auch sagen, gerade in diesem Jahr und gerade wenn man eben weiß, wo das vergangene Saison angefangen hat. Und es macht es ja eigentlich natürlich auch noch unglaublicher, weil sie es ja immer mehr ausreizen. Ne? Weil, also gestern war ich mir sicher, das ist also jetzt nur für diese 90 Minuten eine Niederlage für Leverkusen. Weil irgendwann ist es doch ausgereizt. Irgendwann geht das doch nicht mehr. Aber dass es dann immer wieder passiert, macht es zwar auf der einen Seite fast schon berechenbar, aber auf der anderen Seite natürlich noch unglaublicher. Und jetzt ganz ehrlich, du hättest es gestern auch nicht mehr gedacht.
Ja, irgendwie dann schon. Aber dass es dann gerade Stanisic ist, Stanisic. Der Bayer, den sie weggeschickt haben bei Bayern, damit jetzt Joshua Kimmich den rechten Außenverteidiger geben kann, dass der dann gerade das Tor schießt. Die hatten ja so viele Chancen und ich weiß schon, Frimpong, den ich ja damals schon bei West Ham war, glaube ich, da habe ich auch meinen Fernseher angebrüllt bei dieser ersten Chance, wo er nicht abgespielt hat, sondern selbst probiert hat. Dann hat er zwar das Tor gemacht, rein glücklich, aber ich weiß jetzt schon, dass Frimpong bei der Europameisterschaft gegen Österreich diese Dinger dann entweder zielführend abspielt oder selber ins Tor haut. Ist mir völlig klar. Aber ich habe gestern immer noch dran geglaubt, weil die Roma, ich habe das ein bisschen von unserem lieben Freund Marco Hagemann angenommen, die Roma, die haben so viele Räume gelassen in der Mitte und Leverkusen hat das schon wirklich brillant gespielt.
Ja, du hast es nicht ganz angenommen, weil der Fußball-Aficionado an sich sagt da natürlich Singular. Die Roma, aber Singular. Es ist eine Roma sozusagen. Es sind nicht die Roma.
Nee, es sind die Römer bei der Roma.
Genau, ja. Genau. Da muss man genau aufpassen, weil sonst schalten uns ja die ganzen Fußball-Hipster ab, die ja gar nicht mehr Fußball-Hipster heißen wollen, glaube ich. Aber da sind wir ja eigentlich gerade mit Josip Stanisic bei dem herrlichen Thema, wie sehr Bayern München eigentlich den Spiegel immer wieder vorgehalten bekommt in jeder möglichen Situation. Und Stanisic ist ja da auch eine der zentralen und fast schon großartigen Stories in dieser Saison, finde ich zumindest. Wie hast du das Spiel Real gegen Bayern erlebt? Was ist so dein Fazit gewesen?
Also, erstens mal, ich war unterwegs und konnte es deshalb nicht bei der Zone anschauen und habe es bei Servus TV gesehen mit einem, wie ich fand, neutralen Kommentator, der vielleicht ein kleines bisschen dem FC Bayern zugeneigt war, aber eben keine Aktien in diesem Spiel hatte. So, ich habe mir in der 85. Minute, ich war so unglaublich müde, ich habe mir in der 85. Minute überlegt, da passiert nichts mehr. Und habe mir dann gedacht, okay, die letzten 6-7 Minuten dann mit Nachspielzeit, die gibst du dir noch. Und ich habe es nicht glauben können, diesen Fehler von Manuel Neuer, den er dann ja in epischer Breite erklärt hat. Und ich habe aber immer noch ein Problem mit der Regel, warum das zweite Tor von Real überhaupt Gültigkeit gehabt hat.
Wieso?
Weil beim Pass auf Toni Rüdiger,
ja,
steht Joselu ja einen Meter im Abseits.
So, ja. Ja.
Und 2 Sekunden später haut er die Kugel rein. Für mich die gleiche Spielsituation. Also what the fuck? Ich glaube, in der Regel ist es jetzt so. Und ich muss aber auch sagen, und da wiederhole ich nur das, was Thomas Wagner in der Big Show gesagt hat. wenn dieser Pfiff nicht erfolgt, dieser zu frühe Pfiff, der nicht erfolgen hätte dürfen, ich glaube, da sind wir uns einig,
ja.
Aber wenn dieser Pfiff nicht erfolgt, dann ist ja überhaupt nicht gesagt, ob die Licht den Ball dann einfach mal, die Realspieler machen gar nichts mehr, der Licht denkt sich drauf geschissen, es ist gepfiffen und haut einfach drauf und der Ball geht rein.
Also, das, genau.
Ja, so das. Und aber na, was ich mit Servus TV andeuten wollte, der österreichische Kommentator hat da gar nicht ein großes Aufhebens drum gemacht, sagt, okay, abseits gepfiffen, weiter geht's. Ich weiß nicht, wer und wie es bei der Zone kommentiert wurde.
Das weiß ich natürlich auch nicht. Aber mein Eindruck war genau der gleiche. Der gefühlt verging ja, also der Pfiff war ja ultra früh bei diesem Abseits hinten raus, als eben Bayern dieses und jetzt wenden wir es tatsächlich auch mal richtig an, für alle, die das sonst immer falsch lesen, dieses vermeintliche 2:2 erzielt hat. Da war es ja so, dass zwischen Pfiff und diesem Abschluss eine Ewigkeit verging, in der Real Madrid komplett passiv wurde, De Ligt ja auch schon fast passiv war, sich dann gedacht hat, ach, fuck it, da ziehe ich jetzt nochmal ab und das Ding da reinmacht. Insofern kann man da wirklich nicht davon ausgehen, dass das pauschal ein Tor war und dass dem Bayern ein Tor genommen wurde. Dem Bayern wurde definitiv eine Chance genommen. Ich glaube, das kann man da auf alle Fälle sagen und dass das im heutigen Fußball eigentlich nicht mehr vorkommen darf, dass so eine knappe Abseitsentscheidung, dass da der Assistent sofort die Fahne hebt. Ich weiß auch gar nicht, hast du eigentlich irgendeine Linie gesehen? War es jetzt tatsächlich abseits oder was? Ich würde nämlich eher sagen, es war tendenziell, war es abseits, aber ich habe nie eine Linie gesehen.
Auch wieder schwierig, weil da zitiere ich ja unseren lieben Freund Michael Körner, wenn du 15 Standbilder von derselben Situation machst, wirst du eines finden, wo er im Abseits ist und du wirst eines finden, wo er nicht im Abseits ist. Also wann verlässt der Ball wirklich den Fuß? Auf Twitter hat unser Hörer Michael Klinge ein Foto gepostet, das aber Andreas Renner sofort von sich gewiesen hat, dass dieses Foto hätte beweisen sollen, dass es abseits war. Ich teile dein Gefühl. Vom Gefühl her hätte ich es auch gesagt, aber genau Linie habe ich natürlich auch keine gesehen, auch weil ich dann nach dem Schlusspfiff, ich habe mir nicht die Analyse von irgendwas angeschaut, sondern dann war ich komplett fertig, weil ich dieses Déjà-vu von damals gegen Manchester United mit Ole Gunnar Solskjaer und davor war es Teddy Sheringham, glaube ich, der das erste Tor geschossen hat. Aber das Lustige und das Schöne ist ja, was Philipp Schneider auch geschrieben hat, ein Jahr nach diesem Traumata ist es für die Bayern ja jedes Mal genauso wie das Finale daheim. Ein Jahr später haben sie dann die Champions League gewonnen, genauso wie damals ein Jahr nach diesem Drama in Madrid haben sie es ja in Mailand dann gewonnen. Jetzt zweifle ich aber, dass mit der aktuellen Mannschaft es im nächsten Jahr möglich sein wird. Weil damals, das waren ja Mannschaften, die irgendwo auf dem Zenit ihres Könnens waren und dann mit mehr Pech als Verstand verloren haben. Jetzt sehe ich das eher nicht so und ich bin mir nicht sicher, ob Hansi Flick im kommenden Jahr das wirklich so herumreißen wird. Und ich bin mir sicher mittlerweile, dass es Hansi Flick werden wird, dass die Bayern diese Serie fortsetzen, nach absolut desaströsem Ausscheiden in der Champions League im kommenden Jahr darauf dann den Titel zu holen. Übrigens in München, wie ich gelernt habe.
Ja, das wollte ich gerade klugscheißen, dass das ja tatsächlich dann eben diesmal umgedreht sozusagen eben in München stattfindet. Hansi Flick, ich habe ja gelesen, ihn würde es ins Ausland ziehen.
Aber
es ist natürlich diese berühmte Ausschlussmethode, dass man irgendwie immer mehr sagt, nee, der wird's nicht, der. Und dann kommt man, wenn man so will, da unten irgendwann an. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das realistisch finden kann. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass Hansi Flick jetzt keiner ist, um den sich alle reißen, nachdem ja das mit der Nationalmannschaft schon sehr grandios vor die Wand gegangen ist. Ne? Entsprechend jeder, weiß ich nicht, ob er sich so viel da aussuchen kann.
Jeder, der diese Doku gesehen hat und der Anspruch hat, ein europäischer Spitzenverein, es kann doch nicht allen Ernstes daran denken, Hansi Flick als Trainer zu engagieren. Das muss ein unheimlich empathischer, netter Mensch sein. Aber er ist doch kein Fußballlehrer, in Gottes Namen. Also das, aber gut, vielleicht brauchen die Bayern auch keinen Fußballlehrer. Vielleicht war Thomas Tuchel zu sehr Fußballlehrer. Und das habe ich auch in der Big Show schon gesagt. Mich hat schon ein bisschen gewundert, dass er Kane rausgenommen hat, weil ich dachte, was ist, wenn es Elfmeterschießen gibt? Und weil man dann ja wirklich eigentlich niemanden gehabt hat, der sich so richtig dagegen stemmen hätte können. Ich verstehe schon dann, wenn ich lese, dass Kane Rücken gehabt hat und dass Sané eh schon angeschlagen reingegangen ist, Gnabry musste früh raus. Die Optionen waren nicht mehr deren viele. Aber okay, Herr Thomas Tuchel hat, wahrscheinlich hätten wir ihm dann vorgeworfen, wenn Kane drinnen geblieben wäre, ja, warum hat er jetzt nicht einen Stürmer rausgenommen und einen zusätzlichen Verteidiger reingegangen? Also man hätte so oder so, das Ergebnis ist Thomas Tuchel auch nicht zu Pass gekommen in seiner Tätigkeit als Trainer.
Ja, mit Sicherheit nicht. Die Wechsel waren tatsächlich natürlich, ja, im Nachhinein ist man ja immer, wie es die schöne Plattitüde, die ich nicht müde werde zu erwähnen, ist man immer schlauer und das ist ja auch unsere große Stärke. Ansonsten grundsätzlich der Wechsel gut Kim zu bringen, um eben da hinten mehr Breite in der Defensive zu haben, dann bringst du noch Davies, hast dadurch die Möglichkeit, Masraoui als Kimmich-Partner zu nehmen. Trotzdem war Vinicius unverteidigbar, wenn man so möchte. Ja. Also da hat definitiv bei den Bayern alle Grenzen aufgezeigt, die da in der Defensive und vor allem rechts hinten haben. Und dann vorne hat dann eben Choupo-Moting mit frischen Beinen und so weiter, sollte da eben die Lücken zulaufen. Das zeigt natürlich, dass in so einem Moment Tuchel dann Tell nicht zutraut, defensiv genug mitzuarbeiten, glaube ich. Ansonsten wäre Tell sicherlich schon einer, auch die letzte Option, weil wenn man mal guckt, Gnabry fällt früh aus, Sané ist eben nicht fit für 90 Minuten, dann hast Thomas Müller noch, Choupo-Moting und Tell, die da vielleicht offensiv was bringen können. Also die Bank von Bayern war nicht schlecht grundsätzlich, aber dann doch auch in letzter Konsequenz sehr dünn. Wenn es gut geht, dann ist alles gut. Wir haben die Szene angesprochen, wenn der Ball da reingeht, hat man aber natürlich das Spiel auch nicht gewonnen, das darf man ja auch nicht vergessen, sondern dann geht es eben in die Verlängerung und so wie Real Madrid drauf war und was die für Rückenwind hatten, da muss man dann für die Verlängerung vielleicht eher das Schlimmste befürchten. Aber ja, ich fand, es war tatsächlich ein mitreißendes Spiel, und dass man sich da jetzt so am Schiedsrichter aufhängt, wird der ganzen Sache nicht ganz gerecht, weil es ist natürlich schon so, wenn man jetzt argumentiert, die Bayern waren unterlegen und so weiter, dann müsstest du eigentlich auch sagen, dann muss man auch Dortmund ganz klar den Stempel, das ist unverdient. Und
naja, man muss Real den
Stempel. Glücklich sind die.
Also Entschuldigung, ja. wenn man diesen Stempel, muss man Real zweimal aufdrücken, zunächst gegen Leipzig, wo Leipzig wirklich ein Tor geklaut wurde, wer sich erinnern kann, im Hinspiel, und dann natürlich auch gegen Manchester City, wo Real ja nur hinten drin gestanden ist, im Grunde genommen für 210 Minuten inklusive Verlängerung dann in Manchester und dann halt im Elfmeterschießen gewonnen hat. Also wenn es um verdient geht, es gibt kein verdient im Fußball. Verdient gibt es im Tennis. Da gewinnt meistens der bessere Spieler, im Fußball nicht. Oder?
Ja, sag mal so, man muss sich natürlich auch ein bisschen davon lösen, weil worum geht es letztlich im Fußball? Im Fußball geht es letztlich darum, Punkte einzufahren oder eben Spiele zu gewinnen in so einer K.O.-Runde. Und dieses verdient ist natürlich eine schöne B-Note, wie wir als Kunstlauffreunde noch genau wissen.
Als Kampfrichter bitte, als ehemalige.
Und das ist ja schön und gut. Und wenn man das kann, ja. Aber unterm Strich ist Real Madrid vielleicht auch die Mannschaft, die das am meisten perfektioniert hat, diesen Ultra-Pragmatismus, dass man eben auch überhaupt kein Problem damit hat, wie du sagst, gegen Manchester City da diesen Druck auszuhalten, hinten drin zu stehen, aber dann eben vorne diesen halben Moment, den man vielleicht hat, zu nutzen, um dann trotzdem oder im Zweifel eben über das Elfmeterschießen sich dann zu qualifizieren. Das ist ja das, was Thomas Tuchel aus meiner Sicht bei den Bayern schon versucht hat, auch ein bisschen zu etablieren, ein bisschen mehr Pragmatismus, auch mal hinten drin stehen. Man erinnert sich an das Spiel, was die Hinrunde gegen Stuttgart, wo sie kaum Ballbesitz hatten zum Beispiel, oder eben auch Spiele jetzt gegen Arsenal oder sowas in der Champions League, wo man eben jetzt nicht wie früher wären die Bayern immer, wir sind die Bayern, wir haben Ballbesitz, wir gehen nach vorne und wir lassen uns auskontern und wir verlieren und dann stehen wir unglücklich da, sondern eben mehr diesen Pragmatismus auch zu leben, aber so perfektioniert wie das Real Madrid und gerade mit Ancelotti hat, das wie man so schön sagt, das kannst du nicht lernen, dann sagt der andere doch, aber es dauert ewig. Also das ist schon eine besondere Kunst.
Ja, und die Bayern hätten ja diese Mannschaft. Wenn man überlegt, die Bayern haben ja eine perfekte Kontermannschaft. Mit Sané, mit Gnabry, mit Coman, wenn er mal wieder gesund ist. Musiala ist ein schneller Spieler. Also eigentlich, und Kane ist halt jetzt nicht ganz so schnell. Aber eigentlich hätten die, aber natürlich, wenn Bayern nach Heidenheim fährt, dann kann man nicht davon ausgehen, dass Heidenheim sagt, komm, euch, ich meine, die haben dann gewonnen, was auch immer noch Travesty ist, aber Bayern, außer wenn es, nicht mal wenn es gegen Dortmund geht, es gibt ja kein Spiel, vielleicht gegen Leverkusen dieser Tage, wo Bayern wirklich von hinten heraus spielen kann. Okay, zu Hause gegen Stuttgart haben sie es gemacht, aber Bayern hat ja eigentlich eine Kontermannschaft, nur kann das in der Bundesliga ja nie, oder hat, sagen wir so, hätte überragende Konterspieler. So rum ist, glaube ich, richtig. Aber kann das in der Bundesliga eigentlich ja nie zeigen.
Davies wäre ja auch zu nennen. Der zunächst, als er reinkam, ja auch eher so auf der Flügelposition war. Oh, da muss man aber dann natürlich schon sagen, da gab es dann, abgesehen vom Rücken, noch einen Grund, Kane auszuwechseln. Ich fand, dass er schon ein schwaches Spiel abgeliefert hat, weil seine Pässe, wenn eben der erste Ball rauskam zu ihm, dann kommen die schnellen Flügel, dann muss er den Ball nur mehr oder weniger in den Lauf spielen. Und da die teilweise eben wie Davies so schnell sind, musst du ja noch nicht mal annähernd präzise spielen. Aber die kamen ja grundsätzlich gar nicht. Also diese Konter, die Bayern sicherlich haben wollte und die sie hätten haben können, waren ja ein Totalausfall. Also in der Hinsicht lief da überhaupt nichts zusammen. Aber ich gebe dir völlig recht vom Personal, wobei wir da eben auch wieder dann bei den Spielern sind, die ja verletzt ausgefallen sind. Er hat Bayern da alles mitgebracht, aber sie haben es eben nicht auf die Wiese gekriegt.
Ich bin gespannt, wie groß der Umbruch sein wird, und ich möchte noch ein Wort verlieren.
Ob und wenn ja, wie groß?
Ja, ob und wenn ja, wie groß. Und wir verzichten heute übrigens auf den Kurzpass.
Ah nein.
Ja, doch. Weil wir letzte Woche alle...
Ich kann mich eh nicht bei Teams einloggen, habe ich vorhin gemerkt, weil mein Passwort wieder angeblich falsch ist. Also das
Wir haben alle 9 Spiele richtig getippt in der letzten Woche. Das muss einfach unseren Hörerinnen und draußen genug sein. Und möchte aber noch ein Wort verlieren zu Marco Hagemann, unserem lieben Freund, und Steffen Freund, der möglicherweise auch unser lieber Freund ist, von dem wir aber nichts wissen. Aber was mich bei den beiden schon immer sehr, sehr freut, ist, wie objektiv sie Spiele beobachten. So gestern diese Szene, der zweite Elfmeter für Rom, da wird dann nicht herumgejammert, sondern da sagt Steffen Freund, naja, okay, die Hand, da oben hat sie nichts verloren, das wird ein Elfmeter sein. Dann wird ein Elfmeter gepfiffen. Und dann sagt Steffen Freund, richtige Entscheidung. Und Marco genauso. Wenn ich da nach Österreich schaue, was das für eine Jammerei gewesen wäre, wenn das gegen eine österreichische Mannschaft passiert wäre, das möchte ich mir gar nicht anhören. Und deshalb Chapeau in Richtung Hagemann und Freund.
Wenn du ja, aber kann man ehrlicherweise bei diesem zweiten Elfmeter anderer Meinung sein? Also ich glaube, dass Loschek Angst hat, in Tar reinzulaufen, deswegen die Arme hochnimmt, um sich von ihm abzustützen.
Übrigens Loschek ist auch kein Gastdozent zum Thema Spielintelligenz.
aber ich glaube, so würde ich das erklären. Ne? Er läuft mit Tar nach vorne, also an den ersten Pfosten. Dann merkt er, der Ball kommt hier irgendwie hoch. Jetzt wird also Tar irgendwas machen. Er wird wahrscheinlich hochspringen. Ich werde dann mehr oder weniger auf ihn aufprallen. Also nehme ich die Arme hoch, mache aber sicherheitshalber auch die Augen zu. Und das ist natürlich kein Verhalten, wie du es im 16er bringen kannst. Also ich würde mal sagen, mich hat es eh gewundert, dass der Schiedsrichter das nicht gleich gesehen hat. Aber da gibt es doch keine andere Option, als da zu sagen, das ist ein klarer Elfmeter. Auch wenn natürlich, und das macht es ja noch schlimmer, weit und breit kein Roma war, der irgendwie hätte da noch eingreifen können oder sowas. Also das macht es ja sicherlich noch ein bisschen unsinniger.
Kein Römer, der bei der Roma gespielt
hat. Ja.
Ja, ja, aber was ich da auch bei der Nationalmannschaft, also wenn die Nationalmannschaft scheiße spielt, dann sagt Marco das. Und das ist in Österreich auch nicht so, ja. Also das, und auch generell finde ich auch bei anderen Kommentatoren in Deutschland nicht zwingend der Fall. Das wollte ich nur anmerken. So, apropos anmerken, Max, ich checke hier minütlich meinen Posteingang, denn ich hoffe, dass ich für Sonntag 17 Uhr akkreditiert werde, für den Linzer Athletik-Sportclub gegen den hoffentlich kommenden österreichischen Meister, den SK Puntigammer Sturm Graz. Sturm hat mit 2 Games to Go 4 Punkte Vorsprung auf Salzburg. Sollten sie am Sonntag in Linz gewinnen? Und ich glaube es nicht. Ich wünsche es mir natürlich, aber ich glaube es nicht. weil der LASK in letzter Zeit richtig gut gespielt hat. Aber sollte Sturm dort gewinnen, sind sie Meister. Salzburg muss natürlich beide Spiele gewinnen. Die spielen, glaube ich, zu Hause gegen Hartberg, das werden sie gewinnen. Aber das ist eigentlich schon das Wochenendprogramm und davor, von Samstag auf Sonntag, die lange Nacht der Musik in München. Ich werde zum zweiten Mal in Folge dort Präsenz zeigen.
Als welches Instrument wirst du spielen?
Ich werde die Blockflöte mitnehmen und meine Trompete. Falls irgendwo feuerrechtliche Bedenken herrschen, weil es zu voll ist, werde ich zur Trompete greifen. Und wer da nicht flüchtet, ja, der muss was an den Ohren haben. Mhm. Herr, ich freue mich.
Ja, nicht nur du.
Ja, das wollte ich nur anmerken. Also ich habe noch keine Ahnung, die Schwester meiner Freundin hat das Programm zusammengestellt. Ich kenne natürlich niemanden und ich bin dann wirklich nur ein Follower. Not a leader, aber ich freue mich trotzdem. Apropos, ich habe jetzt, und du hast ja Game of Thrones nie gesehen, aber ich habe House of the Dragon jetzt die erste Staffel zu Ende geschaut. Die nächste Staffel kommt bald bei Sky. Ich bin noch nicht ganz sicher. Da würden mich Meinungen interessieren von unseren 12 Hörerinnen und draußen, was ihr, ob ihr da sagt, dranbleiben, weil, was heißt dranbleiben, ich habe es jetzt eh fertig geschaut und man weiß noch nichts über die zweite Staffel, aber ich bin noch nicht ganz so begeistert, wie von Game of Thrones ich damals war. Was wird dann Wochenende bringen, mein lieber Markus?
Wochenende ist der letzte Spieltag, der nicht nur an einem Kalendertag stattfindet, in allen möglichen Ligen. 16 Uhr Samstag Newcastle gegen Brighton. Ich glaube sogar, dass das Spiel live stattfindet oder stattfinden, ja, auch übertragen wird und nicht dann zeitverzögert. Mainz gegen Dortmund ist dann ein Topspiel am Samstag, bei dem es ja für Dortmund nur noch so rein tabellarisch um was geht, aber für Mainz ja noch tatsächlich um alles. Und am Sonntag ein Leckerbissen für alle Freunde der XXL. Zusammenfassungen Darmstadt gegen Hoffenheim. Nee. Das kannst du dir nicht ausdenken.
Nee. Na, das sind XXL. Frage an dich als Connoisseur und Kenner der zweiten Liga. Werden wir am Samstag um 22.30 Uhr schon beide Aufsteiger kennen?
Du, ich habe ja letztes Mal ganz großspurig erzählt, dass ich in der zweiten Liga nicht mehr so viel ändern wird in der Tabelle. Und seit ich das gesagt habe, gab es, glaube ich, fast schon die dramatischsten Hin und Hers in der Tabellenkonstellation. Aber wenn man jetzt mal so drauf guckt, ich glaube, jetzt stehen sie wieder genauso da, wie als wir das zuletzt gesagt haben. Ich glaube wirklich, dass Kiel und St. Pauli direkt aufsteigen, dass Düsseldorf in die Relegation kommt. Man muss dann natürlich schon auch sich fragen, ja, gerade wenn Köln absteigt und so weiter, welche großen Namen und sowas hat man dann noch in der Bundesliga, abgesehen von den tatsächlich großen, aber dann hast du eben mit Kiel, und kein, soll nicht respektlos klingen, aber dann hast du mit Kiel, mit Heidenheim und da schon sehr viele kleinere Teams. Wenn du jetzt sagst, muss ich gestehen, Kiel gegen Düsseldorf spielt am
Samstag,
das Tusche-Spiel. Samstag 20.30 Uhr. Die Frage ist natürlich, wie spielt der HSV schon heute um 18.30 Uhr? Wenn der HSV da komplett abreißen lässt, dann, ich glaube, die Chancen für Düsseldorf auf einen direkten Aufstiegsplatz zu kommen sind gering. Das bedeutet übrigens, dass sie demnächst auf einem direkten stehen werden.
Demnächst, so viel haben wir nicht mehr. Wir haben noch zwei Spieltage.
Ja, ja.
Demnächst ist sehr, sehr sportlich.
Ist schon bald. Ich weiß, du drängst darauf. Du hast mir eine klare Frage gestellt. Ich sage ja.
Ja, ich glaube es auch. Weil Kiel reicht ja. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, wenn nicht, wenn nicht
Kiel gerade, reicht ein Unentschieden.
Kiel reicht ein Unentschieden, ja. Aber dann wäre, wenn es Unentschieden ausgeht, dann gäbe es noch eine theoretische Chance, glaube ich, dass Düsseldorf St. Pauli überholt. Aber Pauli spielt ja am Sonntag gegen Osnabrück und spielt dann das letzte Spiel bei Wien Wiesbaden und St. Pauli braucht noch
einen Punkt. Gut. Also, wie gesagt, vorausgesetzt, es gibt ein Unentschieden im Topspiel, bevor jetzt uns die Anwälte wieder schreiben.
Ich möchte nur eines sagen. Wäre am Samstag nicht die lange Nacht der Musik in München, ich würde mir Kiel gegen Düsseldorf trotzdem nicht anschauen.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.